Wenn jemand nicht ausgerüstet ist, dann ist er nicht imstande, einen Lawinenverschütteten zu retten. Ohne Schaufel ist es unmöglich. Also sich im freien Gelände im Winter zu begeben, in ein lawinengefährdetes Gebiet zu begeben, ohne Ausrüstung, ist schon fahrlässig. Also das ist eigentlich der größte Fehler, der gemacht wird. Vor allem, wie gesagt, von den Variantenskifahrern.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.
Folge 80. Gefahr im Schnee. Wie Lawinen und Kälte den Körper an die Grenze bringen. Mit Professor Dr. Hermann Brugger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Und ich freue mich ganz besonders, einen herausragenden Gast zu haben, Professor Dr. Hermann Brugger. Professor Brugger ist Gründer und langjähriger Chef des Instituts für Alpine Notfallmedizin und ebenfalls langjähriger Chef und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Alpine Medizin, hat also mit all dem zu tun, was uns gerade ganz besonders aus aktuellen Anlässen umtreibt und tatsächlich auch sehr stark in den Nachrichten erreicht. Herzlich willkommen, Professor Brugger.
Guten Tag, danke auch für die Einladung.
Sehr gern. Professor Brugger, wir müssen sofort zu dem Thema kommen. Sie haben sich beginnend im Grunde und jahrzehntelang und immer noch beschäftigt mit der Lage in den Alpen und in den Bergen und der Notfallmedizin dort natürlich im Hochgebirge. Aber im Moment erreichen uns ja ganz viele Nachrichten über ein Lawinenabgang nach dem anderen, leider auch verbunden mit schwersten Verletzungen oder auch mit Toten. Und gefühlt gibt es so viele Lawinenabgänge in diesem Winter wie lange nicht mehr. Ist dieses Gefühl richtig?
Das stimmt. Die Lawinensituation ist momentan sehr, sehr kritisch aufgrund eines Altschneeproblems, also tieferen Schichten in der Schneedecke, die instabil sind. Und die haben wir jetzt seit dem Dezember unverändert. Es hat keine Warmperiode bisher gegeben. Die Temperatur im Gebirge ist kalt geblieben. Das heißt, die Schneeumwandlung hat nicht stattgefunden und deshalb sind die tiefen Schichten extrem instabil. Das heißt, es braucht nur eine ganz geringe Belastung der Schneedecke und es kann eine Riesenlawine losgehen. Und die Tatsache, dass wir heuer einen bisher schneearmen Winter gehabt haben, führt auch dazu, dass wir bisher wenig Skitourengeher hatten. Und die haben natürlich jetzt 2 Monate lang auf einen schönen Schnee gewartet und dann ist das explodiert. Und so haben wir jetzt in die Situation, dass sehr, sehr viele Tourengeher unterwegs sind, die Lawinenlage sehr kritisch ist und deshalb kommt es zu diesen Spitzentagen, an denen also sehr, sehr viele Lawinen passieren, in der Lawinenwarnstufe 3 und 4. Teilweise hat es ja früher auch schon solche Tage gegeben. Wenn man das aber jetzt längerfristig sieht, dann muss man sagen, dass die Jahreszahlen an Lawinentoten seit den 1970er Jahren ungefähr gleich geblieben ist. Also solche Spitzentage sind schockierend, sollten an und für sich überhaupt nicht auftreten. Da passiert irgendetwas, was nicht passieren sollte. Aber wenn man es langfristig sieht, dann muss man sagen, es gibt so viel mehr Tourengeher und Variantenskifahrer heute als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Die Zahlen haben sich nicht nur verdoppelt, sie haben sich verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht. Wir wissen es nicht genau. Aber die Zahl der Lawinentoten in den Alpen ist stationär geblieben seit den 1970er Jahren.
Vielleicht müssen wir das einmal erklären, Herr Professor Brugger, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so mit dem Wintersport vertraut sind, gibt es ja immer auch noch. Die Tourengeher, wovon wir da reden, tatsächlich war ja auch Ski, begann dieses Phänomen so vor 10 Jahren, wo man sah, also für mich jetzt nicht wissenschaftlich erwiesen, wo man sah, dass sich Menschen irgendwie eine andere Bindung da hatten, mit denen sie dann aufstiegen auf den Berg. Wahrscheinlich solche Touren hat es immer gegeben, aber da sah man schon mehrere und jetzt sieht man ja im Grunde an jeder Piste, wo man langfährt, Leute, die einem entgegenkommen, bewundernswert, weil sie den ganzen Berg hinauf gehen in einer Art Langlaufschritt mit alpinen Skiern natürlich ausgestattet und dann den besonderen Reiz in dieser Verbindung spüren, hoch zu kraxeln auf diese Art und Weise auf den Berg und dann eben abzufahren, aber eben nicht nur auf der Piste, sondern auch oft jenseits der Piste. Und dieses Element hat scheinbar auch noch zusätzlich zugenommen, oder?
Ja, es ist in den letzten 20, 30 Jahren eine Trendsportart geworden. Also ich praktiziere diesen Sport seit meiner Kindheit in den 60er Jahren bis heute. Und ich muss immer noch sagen, es ist eine der schönsten Sportarten im Winter, die es gibt, weil man nämlich die Piste verlässt, wenn man sie verlässt. Also ich spreche jetzt vom Skitourengehen und nicht vom Variantenskifahren. Das sind zwei Paar komplett unterschiedliche Paar Schuhe.
Was sind die Unterschiede? Was ist Variantenskifahren?
Variantenskifahren, die benutzen die Aufstiegsanlagen, um hinaufzufahren und benutzen dann Hänge, unberührte, schneereiche Hänge, um abzufahren, außerhalb des gesicherten Skiraums. Das ist relativ gefährlich, weil man die Situation nicht kennt. Die wissen nicht, welche Schneelage abseits der Piste vorhanden ist. Es sind meistens sehr junge Skifahrer, also auch Minderjährige sterben unter einer Lawine als Off-Piste-Skiers. Und die wissen eigentlich nicht, was sie für ein Risiko eingehen. Die Skitourengeher auf der anderen Seite, die gehen außerhalb der Piste hinauf, also auf die Berge, auch über 3000 bis zu 4000 Meter in den Alpen, müssen sich natürlich auskennen im Gelände, die richtige Tourenwahl, Routenwahl auswählen und schon geschult sein. Also das sind in der Regel auch besser ausgebildete und auch ausgerüstete Sportler. Und die fahren dann im Gelände ab. Und das ist meines Erachtens etwas sehr, sehr Schönes, weil die Winterlandschaft, wenn ich das jetzt vergleiche in den Dolomiten, viel, viel schöner ist als im Sommer. Weniger Leute, die weiße Landschaft, es ist grafisch und einfach optisch sehr, sehr schön und ein sehr gesunder Sport.
Man hat ja auch so ein paar Sachen gelesen, die einem wirklich ja noch mehr ans Herz gehen in diesem Winter. Sie sagten, es sind sehr junge Skifahrer, die da auch auf diese Art und Weise abfahren und manchmal auch Gefahren falsch einschätzen. Es gab einige Beispiele, wo Väter mit ihren Söhnen, beides Male 15 Jahre alte Söhne, gefahren sind. Da sind zweimal Väter auch verstorben. Das berührt mich dann ganz besonders, weil man sich dieses Drama eben einfach vorstellt. Da sind zwei, die wollen eine tolle Zeit haben, wollen was wagen, aber das ist wahrscheinlich genau das Falsche dann in diesem Moment. Man fragt sich ja auch ein bisschen, warum fahren so viele Leute in solchen Situationen? An jedem Skigebiet ist ja erkennbar, meistens gibt es ja noch so eine gelb blinkende Lampe, die warnt bei einer bestimmten Lawinenstufe, und wir haben jetzt Lawinenstufe 4 oftmals, also die zweithöchste. Warum Menschen dann immer noch sich in diese Gebiete begeben, wissend um die Gefahren? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Wissend um die Gefahren, das würde ich nicht unterstreichen. Die wissen wirklich oft nicht, welche Gefahren in einer Schneedecke stecken. Also die Schneedecke kann man nicht durchblicken. Und das Risiko im Gelände abzuschätzen ist sehr, sehr schwierig. Also man kann sich nicht auf den Lagebericht allein verlassen. Man muss vor Ort jeden einzelnen Hang beurteilen können. Sonst geht man ein nicht kalkulierbares Risiko ein. Und der Abgang einer Lawine, wenn das schon einmal passiert, dann ist das Unglück passiert. Also dann hat man nur mehr Glück und vielleicht noch eine gute Ausrüstung, um einen Lawinenabgang, eine Verschüttung zu überleben. Also das Wissen um die Gefahr ist nicht in allen so dringend empfunden, dass man verzichtet auf das Tourengehen oder auf das Variantenskifahren. Wenn man es also verbessern möchte und die Mortalität senken, dann muss man, glaube ich, mehr tun als nur schulen, informieren, weil diejenigen, die also die Piste verlassen, und hinausfahren in diese verlockenden Hänge, die haben nicht das Wissen über das Risiko. Ich glaube, man müsste es ihnen fast, ich würde nicht sagen verbieten, aber in Italien beispielsweise werden oft bis Skier bestraft. Also sie kriegen eine Strafe, eine Geldstrafe, die ist nicht sehr hoch. Es wird ihnen aber in zweiter Instanz dann auch der Skipass abgenommen. Und dann, wenn sie ohne Sicherheitsausrüstung außerhalb der Pisten unterwegs sind, dann kriegen sie sogar eine Anzeige. Also wir haben auch südlich der Alpen im italienischen Territorium jetzt in den letzten Tagen verhältnismäßig vielleicht weniger Tourengeher unterwegs als auf der nördlichen Seite der Alpen, genau vielleicht aus dem Grund, weil die Leute das scheuen und auch sich überlegen, sollen wir dieses Risiko einer Anzeige eingehen oder nicht. Das gibt es ja in Österreich nicht.
Ja, interessant. Und die meisten Fälle jetzt passieren tatsächlich in Tirol, in Österreich. Herr Professor Burger, Sie beschäftigen sich seit vielen, vielen Jahren mit der alpinen Notfallmedizin. Wie ist es dazu gekommen und wann wurde Ihnen klar, dass alpine Notfallmedizin noch mehr Spezifika etwas anderes ist als die reguläre Notfallmedizin?
Ja, also ich bin von Österreich nach meiner Ausbildung nach Südtirol zurückgekehrt und habe dann endlich meinen Beruf mit meiner Leidenschaft verbinden können.
Der Beruf ist der des Mediziners.
Genau. Ich war also damals Allgemeinmediziner, habe mich dann mit der Zeit in Innsbruck habilitiert und ich habe damals eben in Südtirol die Leidenschaft des Bergsteigens mit meiner ärztlichen Tätigkeit verbinden können. Und insofern, weil ich dann Notarzt, die Ausbildung als Notarzt mitgebracht habe und hier die Notfallmedizin in meinem eigenen Heimattal sozusagen aufgebaut habe. Und die alpine Notfallmedizin ist extrem faszinierend, weil es Bereiche gibt, die es in der allgemeinen Notfallmedizin nicht gibt. Und das sind vor allem die Kältetraumen, also abgesehen vom Lawinenunfall auch die Hypothermie und die Erfrierung. Das sind also schon Nischen in der Medizin, aber hochinteressante Nischen, weil es teilweise mit einer wahnsinnig guten Prognose verbundene Erkrankungen sind. Auf der anderen Seite ist beim Lawinenunfall zum Beispiel zu pathophysiologischen Kombinationen von Parametern kommt, die es sonst nirgends gibt. Also die alpine Notfallmedizin ist ein interessantes medizinischer Nischenbereich, den man im Tal nicht findet. Das Zweite ist eben, in der alpinen Notfallmedizin haben wir ganz andere Umstände als in der, lassen wir es sagen, urbanen Notfallmedizin, weil einfach die Distanzen viel größer sind, weil wir mit den normalen Kommunikations- und Transportmitteln nicht zum Patienten kommen oder nicht so schnell zum Patienten kommen können, weil eben die Klimabedingungen extrem sein können, also abgesehen von der Höhe, die ja in den Alpen bis 5000 Metern hinauf geht, aber in anderen Ländern noch wesentlich höher, kombiniert mit der Kälte, mit Sturm, Regen, Schneefall und so weiter, das finden wir im Tal nicht. Also die alpine Notfallmedizin ist ein eigener Bereich.
Wenn Sie sagen Kältetraumata und Kältetrauma, was verbirgt sich genau dahinter?
Der Mensch reagiert auf die Kälte mit Abwehrmechanismen. Man unterscheidet zum einen die allgemeine Unterkühlung von der örtlichen Erfrierung. Lassen wir den Lawinenunfall einmal beiseite. Aber die allgemeine Unterkühlung führt dazu, dass bei einer Exposition in Kälte der Körper langsam, stetig sich an die Außentemperatur anpasst und an Energie verliert. Und wenn die Körpertemperatur abnimmt, nimmt auch der Stoffwechsel ab. Der Stoffwechsel verlangsamt sich, alle Aktivitäten, Funktionen des Körpers werden reduziert. Das bedeutet auch, dass der Körper weniger Sauerstoff verbraucht. Und weil er weniger Sauerstoff verbraucht, ist er auch hypoxietoleranter. Das heißt, er kann einen Sauerstoffmangel besser überwinden oder überleben als bei einer normalen Temperatur. Im Grunde genommen geht das Richtung Winterschlaf wie bei den Tieren, also die Bären oder bei uns die Murmeltiere, die gehen im Winter in den Winterschlaf, haben einen Puls von 1 bis 2 Herzschläge pro Minute oder auch weniger und können so ohne Energiezufuhr sehr, sehr lange den Winter überleben. Beim Menschen, der Mensch hält ja seine Temperatur aufrecht und wenn er aber die Temperatur sinkt, dann geht er sozusagen in einen künstlichen Winterschlaf. Das bringt auch die Medizin in eine komplett neue Situation, nämlich wenn jemand stark unterkühlt ist, muss man davon ausgehen, dass er eine bessere Überlebenschance hat als ein normal temperierter Körper, weil er die Hypoxie besser toleriert. Das heißt, wenn wir einen Kreislaufstillstand haben, kann der nicht nur 5 Minuten überleben, sondern er kann 10, 15, 20 Minuten überleben. Und wenn er noch einen Minimalkreislauf hat, kann er auch stundenlang überleben. Natürlich nur dann, wenn er dann wieder erwärmt wird. Seit den 1970er Jahren gibt es die extrakorporale Wiedererwärmung und das war der Game Changer in der Hypothermiebehandlung. Mit der extrakorporalen Wiedererwärmung kann man heute auch unter Anführungszeichen Scheintote wieder zu Leben erwecken. Und das ist das Faszinierende.
Indem ich sie langsam wieder erhitze mit einer außerhalb des Körpers anliegenden Möglichkeit? Oder wie funktioniert das?
Es ist ja gekommen von der Herzchirurgie. In den 50er, 60er Jahren sind zum ersten Mal Herzoperationen durchgeführt worden. Und während man am Herz operiert, muss natürlich eine Maschine außerhalb des Körpers den Kreislauf übernehmen.
Herz-Lungen-Maschine damals, oder?
Ja, Herz-Lungen-Maschine, genau. Und in den 70er Jahren ist ein schwedischer Chirurg draufgekommen, dass das auch bei der Hypothermie hilft, indem man eben das Blut aus dem Körper nimmt, aus einer Vene oder aus einer Arterie, außerhalb des Körpers mit Sauerstoff anreichert und das kalte Blut dann wieder erwärmt in den Körper zurückführt. Und heute werden dazu nicht Herz-Lungen-Maschinen verwendet, sondern die sogenannte extrakorporale Membranoxygenierung. Das sind kleinere Maschinen, wesentlich leichter und besser zu managen, brauchen weniger Personal, sind billiger. Und mit diesen Geräten werden heute diese tief unterkühlten Patienten wieder erwärmt. Und das ist eine wahnsinnig erfolgreiche Methode, weil nämlich die Überlebenden sind nicht hirngeschädigt, wie oft bei den normal temperierten Überlebenden von Herzinfarkten mit einem Kreislaufstillstand, sondern die sind neurologisch fast immer völlig unauffällig.
Das ist spannend, weil genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Das heißt, Menschen können offenkundig nach langer Zeit im Eis und Schnee länger überleben als gedacht.
Ja, beim Lawinenunfall kommt es drauf an. Wenn jemand also verschüttet wird und er kriegt keine Luft, dann ist die Sache bald aussichtslos. Und da gibt's ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten ein Zeitfenster, bei dem man noch etwas unternehmen kann und die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass jemand überlebt. Aber wenn diese Zeit überschritten wird und jemand kann nicht atmen, dann ist sozusagen die Überlebenschance nach 35 Minuten bei 0. Wenn aber jemand noch freie Atemwege hat und glücklicherweise gewollt oder ungewollt eine kleine Atemhöhle vor Mund und Nase, also das ist so ein kleiner Luftraum, dann gibt es auch lange Überlebenszeiten. Und dann kommen eben diese drei interessanten Parameter dazu, nämlich er wird schon hypoxisch, verliert also Sauerstoff, Es reichert sich aber gleichzeitig CO2 durch die Einatmungsluft im Körper an. Und als dritter Parameter kommt dann die Hypothermie, das Abkühlen, ins Spiel. Und diese drei, Triple H Syndrome, diese drei Parameter können dazu führen, dass jemand also auch längere Zeit unter der Lawine überleben kann und nach 3-4 Stunden aus großer Tiefe noch wiederbelebt werden kann.
Willkommen zu all den Spezifika der Notfallmedizin. Da sind wir ja eigentlich schon im alpinen Raum, aber vielleicht gerade, weil Sie es angesprochen haben und weil es so bildlich vor mir ist und ich denke vor allen, die uns zuhören, es ist faszinierend übrigens, was Sie erzählen, wenn jemand jetzt in eine Lawine gerät, ohne besondere Ausrüstung und aus Mangel an Erfahrung, aus Leichtsinn oder dergleichen, nun in einen solchen Strudel von Schnee kommt. Ich weiß, jede Lawine ist anders, kommt auf das Terrain oder sowas. Aber gibt es etwas, was man auf jeden Fall machen oder nicht machen sollte?
Ja, vielleicht schon. Also sehr viel wird man selber nicht machen können. Man kann zunächst einmal, wenn man ein guter Skifahrer ist, versuchen, die Lawine zu verlassen.
Wie geht das?
Beim Abfahren, wenn es nicht beim Aufstieg passiert, wo man noch die Felle drauf hat, da kann man sich natürlich nicht rasch aus der Lawine entfernen, weil die Felle zu sehr bremsen. Aber wenn man bei der Abfahrt ist, ist es relativ möglich, aus der Lawine, in der Lawine wieder rauszufahren. Das machen zum Beispiel die Snowboarder. Die Freerider relativ häufig, die fahren aus den Lawinen hinaus mit ihren Brettern.
So und quer dann raus?
Quer, einfach. Ja, also steil nach unten und raus aus der Lawine. Ich habe das selber einmal erlebt, mir ist es gelungen, aber es ist...
Erzählen Sie, was ist da passiert?
Ja, also ich habe selbst eine Lawine abgetreten und bin dann steil nach unten und aus der Lawine rausfahren können und dann ist nichts passiert.
Aber vielleicht nehmen Sie uns nochmal mit an diesem Moment. Sie sind jetzt freeriden und irgendwo und sehen diesen schönen Hang vor sich. Ich denke, ach, der Schnee ist so wunderbar und da fahre ich jetzt mal rein und was passierte dann?
Es ist, muss ich dazu sagen, die einzige Lawine, die ich selbst ausgelöst habe in meinem Leben. Aber es war eine Fehleinschätzung eines Hanges und ich bin also vor meinen ganzen Freunden in den Hang als erster hineingefahren, habe dann gemerkt, dass sich da was bewegt, habe nach oben gesehen, dass sie weiter oben abgebrochen ist, die Lawine, und dann blitzschnell meine Ski nach unten gerichtet und aus der Lawine noch rechtzeitig hinausfahren können. Also reines Glück, muss man dazu sagen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, wenn das nicht gelingt und man wird also umgeworfen und purzelt also über die Lawine hinunter und wird dann auch vom Schnee begraben, dann ist eigentlich nur mehr ein Handgriff lebensrettend, und das ist das Bilden einer Atemhöhle vor Mund und Nase und die Atemwege freihalten. Manche beschreiben auch, dass sie das absichtlich machen und Hand vor Mund und Nase halten und sich dort dann eine kleine Atemhöhle bilden. Oder sie geben die Handschuhe in den Mund und beißen hinein. Also es gibt schon Beschreibungen, wo sich Leute das Leben gerettet haben, indem sie sich eine Atemhöhle geschaffen haben. Ich selbst weiß nicht, wie oft das passieren kann, ob das möglich ist. Also ich kann mir es also bei einer großen Lawine extrem schwer vorstellen, dass man da irgendwas noch machen kann, weil man wird von der Lawine fortgetrieben und also ich glaube nicht, dass das möglich ist.
Sie sagen ja auch, Professor Brugger, dass nicht die Bergrettung entscheidet in allererster Linie über Leben und Tod, sondern oft sind es die Begleiter. Warum?
Ja, weil nach unseren Studien über die Überlebenswahrscheinlichkeit das Zeitfenster mit einer sehr hohen Überlebenswahrscheinlichkeit so kurz ist wie circa 10, maximal 15 Minuten. Also, und das haben wir in einer Nature-Studie schon 1994 1994 erstmals nachgewiesen. Und das gibt schon den Kameraden die Chance, jemanden noch zu retten. Das Zeitfenster ist extrem kurz, denn anschließend geht es dann sehr, sehr steil bergab mit der Überlebenschance von ungefähr 90% auf 35%. Also nach 35 Minuten passiert dann in der Regel nichts mehr, außer es kann jemand also noch weiter atmen und hat eine Atemhöhle. Aber diese ersten 10 bis 15 Minuten sind entscheidend. Da kann die Bergrettung noch nichts machen. Das liegt an in den Händen der Kameraden, ob man hier noch etwas machen kann oder nicht. Also das heißt, sie müssen richtig ausgebildet, ausgerüstet sein mit einem lawinenverschütteten Suchgerät, einer Sonde und einer Schaufel. Das ist Mindestausrüstung, Standardausrüstung. Und damit können Sie auch Kameraden in kurzer Zeit retten. Bei der organisierten Rettung, die kommt dann relativ spät, also fast nie innerhalb der ersten halben Stunde. Und die sind dann auf die Verschütteten angewiesen, die noch atmen können, die sie retten können. Die für den Rest der Verschütteten, die nicht atmen können, ist die Zeit schon abgelaufen.
Welche Fehler passieren am häufigsten bei der Lawinenrettung?
Ja, bei den bei der sogenannten Kameradenhilfe, also bei der Soforthilfe durch unverschüttete Begleitpersonen, der häufigste Fehler ist in Panik geraten und nicht sofort mit der Ortung und mit der Bergung zu beginnen. Also das Wichtigste ist, einen kurzen Rettungsruf abzugeben an die Rettungsstelle und aber innerhalb von wenigen Sekunden sofort mit der Ortung, mit dem lawinenverschütteten Suchgerät zu beginnen und mit der Schaufel dann Verschüttete auszugraben. Das Verzögern dieser ersten Hilfe ist der häufigste Fehler. Weiter Fehler ist, dass die Leute oft nicht ausgebildet sind in der Basisreanimation, weil die Basisreanimation ist das Einzige, was denen noch helfen kann, wenn sie also...
Klassische Herzdruckmassage oder...
Genau, die Beatmung vor allem bei Erstickenden ist die erste Maßnahme, also Mund-zu-Mund-Beatmung und dann gefolgt von einer kombinierten Reanimation Herz-Lungen-Wiederbelebung. Und viele Menschen können das einfach noch nicht. Also wer ins Gebirge geht im Winter, der sollte das beherrschen. Weil das ist das Einzige, was in der Kameradenhilfe, in der ersten Hilfe durch unverschüttete Kameraden noch hilfreich ist.
Ist es überhaupt, ich meine, wenn jemand verschüttet ist, dann ist er ja wirklich verschüttet und muss ich den dann vollständig ausgegraben haben, bevor ich mit dieser Reanimation beginne?
Nicht unbedingt. Die Durchschnittstiefe ist ungefähr 1 Meter. Das heißt, man hat schon eine Bergungshöhle, wenn man zum Verschütteten kommt. Und man muss den Verschütteten nicht ausgraben. Man sollte ihn gar nicht ausgraben, bevor man ihm nicht die ersten Wiederbelebungsmaßnahmen zugutekommen lässt und ihn beatmet. Mit der Herzdruckmassage kann man auch etwas später noch beginnen, aber die Atemwege freihalten und die ersten Atemzüge zugeben, das ist das Wichtigste und das kann man auch, bevor man jemanden ausgräbt.
Jetzt ist es ja so, dass Laien in einer solchen Situation besonders aufgeregt sind, wahrscheinlich besonders auch panisch. Wie realistisch ist es aus Ihrer Erfahrung, dass die Laien dann auch richtig handeln?
Ich glaube, bei den Varianten-Skifahrern ist die Situation schlimmer als bei den Skitourengehern, weil die Skitourengeher haben ja schon von vornherein eine andere Ausrüstung. Sie gehen zu Fuß hinauf. Die gehen schon in der Intention, in das freie Gelände, sich dem Risiko bewusst auszusetzen und auch darauf gefasst zu sein. Also die meisten Skitourengeher sind richtig ausgerüstet und ausgebildet und die machen auch sehr häufig auch eine Basisreanimationsausbildung mit. Bei den Variantenskifahrern ist das nicht so. Und die Variantenskifahrer sind auch häufig mit der Sicherheitsausrüstung nicht versorgt. Also die haben kein lawinenverschütteten Suchgerät. Viel von diesen jungen Menschen, die haben keine Schaufel, keine Sonde. Also die sind machtlos im Fall einer Verschüttung.
Wenn Sie mal vergleichen, Herr Professor Burger, Herzinfarkt oder Herzstillstand im alpinen Raum oder eben in der Stadt oder meinetwegen auch in ländlichen Gebieten, aber eben nicht im alpinen Raum. Wie stark unterscheiden sich die Überlebenschancen?
Das hängt sehr vom Gelände ab und wo man sich befindet. Wenn ich jetzt an die Skigebiete denke, die Skigebiete sind heute fast alle mit mobilen halbautomatischen Defibrillatoren ausgerüstet. Und in den Skigebieten ist es möglich, einen Herzinfarktpatienten auch sofort und regelrecht zu versorgen. Das geht innerhalb weniger Minuten in den meisten Skigebieten. Auch ein Herz-Kreislauf-Stillstand mit Kammerflimmern kann innerhalb weniger Minuten versorgt werden. Dort ist der Unterschied zum urbanen Herz-Kreislauf-Stillstand nicht so groß. Im freien Gelände im Gebirge ist die Situation anders. Dort sind die Zeiten, zum Patienten zu gelangen, wesentlich länger. Auch mit der Flugrettung überschreiten viele Bergretter die 5 Minuten. Also es ist im Gebirge sehr, sehr schwierig, einen Herzinfarkt mit Herz-Kreislauf-Stillstand zu überleben. Das macht einen großen Unterschied zur urbanen Notfallmedizin.
Kommen wir nochmal zurück zu diesen Lawinensituationen. Gibt es eigentlich Dinge, die man als Gruppe, als Helfer falsch macht, obwohl man eigentlich helfen will?
Ja, ich glaube, der größte Fehler ist die Unterlassung der sofortigen Hilfeleistung. Also wenn jemand nicht ausgerüstet ist, dann ist er nicht imstande, einen Lawinenverschütteten zu retten. Ohne Schaufel ist es unmöglich. Also sich im freien Gelände im Winter zu begeben, in ein lawinengefährdetes Gebiet zu begeben, ohne Ausrüstung, ist schon fahrlässig. Also das ist eigentlich der größte Fehler, der gemacht wird. Vor allem, wie gesagt, von den Variantenskifahrern.
Ist ja eine spezielle Sache, die, wenn man sich so vor Augen hält, Berichte, die man liest über Lawinen, Abgänge und eben auch Lawinenopfer, dass es oftmals Gruppen sind. Ich erinnere mich sogar, Prinz Charles, der ja ein begeisterter Skifahrer ist oder war, war mal in, ich glaube, es waren die französischen Alpen, unterwegs und ist da mit einer Gruppe, ein Major war einer seiner guten Freunde dann, waren ein paar andere, der auch Skifahren gewesen, auch im freien Gelände. Und dann gab es auch einen Lawinenabgang und hat Prinz Charles zwar nicht erwischt, aber diesen Major, der dann auch gestorben ist. Und ich weiß nur, seine Worte waren ja zum großen Unglück, ne, Major, failed to ski freely oder so ähnlich hat er es gesagt. Also hat nicht die richtige Route da genommen und dann offenbar eine Lawine ausgelöst, die ihn dann verschüttet hat. Wir haben jetzt Geschichten gelesen über Aufstiege, wo ein Partner zurück wollte, ein anderer weiter voran, obwohl das Wetter sehr schlecht war. Also sowas hört man immer wieder. Wie stark ist aus Ihrer Erfahrung der Gruppendruck, der dazu beiträgt, Wege zu gehen oder nicht abzubrechen, die dann zu solchen Unfällen führt?
Ja, die Gruppendynamik spielt eine sehr, sehr große Rolle. Wenn man mit einem Bergführer unterwegs ist, dann ist man schon in sichereren Händen, als wenn man als Gruppe unterwegs ist, wo niemand die Gruppe führt und also die notwendige Erfahrung und Expertise mitbringt. Und wenn es also 3, 4, 5 Leute sind, die vor einem Hang stehen, irgendjemand wird Mut haben, in den Hang hineinzufahren.
Wie Sie damals.
Genau, da ist da eine Gruppendynamik drin, das kann man nicht leugnen. Also es braucht schon Coolness, um zu sagen, hier fahre ich nicht hinein, obwohl es einen sehr schönen Hang vor jemanden gibt. Also das ist dann schon eine Entscheidung, wo man alleine wahrscheinlich anders entscheiden würde oder wenn man mit einem Freund unterwegs ist, den man sehr gut kennt, als dass man, wenn man in einer größeren Gruppe ist, wo also jeder sich etwas hervortun möchte und zeigen will, dass er eben das kann.
Und für Laien ist es ja auch so verlockend. Sie haben es ja beschrieben, diese Schönheit der Landschaft, die vor einem liegt, dieser Schnee. Ich kann mich erinnern, es war vor zwei Wintern, fahre häufiger nach Zermatt. Da gibt es das kleine Matterhorn, das ist recht hoch, 3,8, glaube ich. Und dann gibt es das Breithorn, das ist so ein Tourenaufstieg. Aber es ist nicht ohne, man muss schon den Weg wirklich kennen, aber es sieht ganz harmlos aus. Es ist ein relativ sanfter Anstieg dort. Das Breithorn ist über 4000 Meter hoch, deswegen wird es gerne genutzt. Das ist, glaube ich, der am leichtesten zu begehende 4000er dort. Und dann sah ich aber eine Gruppe stehen, die hatten dieses berühmte Kreuz da, Rettungskreuz aufgestellt. Und ich fragte dann, was ist denn da? Und dann sagt man, ja, da ist jemand in die Gletscherspalte gefallen. Das ganze Gebiet ist voller Gletscherspalten dort. Sieht aber, wenn man es nicht weiß, überall sind auch Schilder, Achtung, Gletscherspalten. Aber trotzdem, es sieht so verlockend aus. Man denkt, ach, da kann einem ja nichts passieren. Und das ist natürlich auch ein Teil, gerade wenn dann der Gruppendruck so ist, dass dann einer sagt, ach, komm, lass uns doch hier fahren, das ist doch so toll. Auch natürlich, dass man, wenn sie lieben in den Bergen, in der Nähe der Berge, aber wenn man nun alles fixiert auf diese eine Woche im Jahr, dann will man natürlich am meisten auch da rausholen. Auch ein Grund jetzt gerade angeblich für diese vielen Unglücke, die man sieht. Gibt es eigentlich auch Entscheidungsverhalten aus Ihrer Erfahrung, das sich verändert unter Stress und in großer Höhe?
So unter Stress, ich weiß das als Notarzt, wenn der Stress sehr groß ist, und das ist immer auch mit dem Risiko verbunden, dass man eingeht. Wenn es also eine gefährliche Situation gibt und es passiert etwas und im Stress konzentriert man sich auf irgendetwas. Das heißt, man bekommt so eine Art Tunnelblick und verliert den Überblick. Das ist das Gefährliche bei einer stressreichen Situation. Wenn man eine verantwortungsvolle Tätigkeit hat, dann verliert man die Übersicht über alles, was rundherum passiert, und das führt zu Fehlentscheidungen. Das kann bei einem Straßenunfall genauso wie bei einem Lawinenunfall sein, wenn es mehrere Verletzte gibt, dass man sich dann im Stress nur mehr auf eine Person konzentriert, alles andere vergisst und beiseite lässt. Das ist zum einen schon ein großer Einfluss auf die Entscheidungsfähigkeit. Das zweite ist die Höhe. In großer Höhe ist das etwas anders. In großer Höhe spielt die Hypoxie eine Rolle. Also wenn man nicht gut akklimatisiert ist, kann es schon sein, dass man kognitiv beeinträchtigt ist in großer Höhe und auch nicht so entscheidungskräftig.
Das ist übrigens auch in großer Tiefe oder nicht mal so großer Tiefe der Fall. Wenn man beispielsweise einen Tauchschein macht, ist eine Aufgabe dann auf, ich glaube, in 15 Metern oder in 10 Metern Tiefe dann kognitive Aufgaben zu lösen, ein Rechenbeispiel oder dergleichen. Man merkt gar nicht, dass man kognitiv beeinträchtigt ist, aber wie schwer einem eine solche Aufgabe fällt, das, sagen Sie, ist auch in großen Höhen der Fall.
Wir haben in unserer Klimakammer im Institut in Bozen, dem sogenannten Terra X Cube, auch diese Untersuchungen gemacht an Piloten, und haben sie einer Höhe von 4000 Meter ausgesetzt und 4500 Meter. Wir haben eindeutig gesehen, dass es zu kognitiven Beeinträchtigungen kommt, bereits in dieser Höhe. Und Helikopter fliegen ja heute in Nepal und in Südamerika weit über die 5000 Meter hinaus. Also bis 7000 Meter werden Rettungsaktionen in Nepal durchgeführt durch Helikopterpiloten, kann man sich natürlich vorstellen, was das für einen Einfluss auch auf die kognitive Leistung ist. Wir empfehlen deshalb auch, den Sauerstoff mitzuführen, was aber nicht immer passiert.
Lassen Sie uns reden über Ihr Institut für alpine Notfallmedizin. Was sind dort die Schwerpunkte und was sind Forschungsergebnisse, auf die Sie stolz sind?
Ja, wir beschäftigen uns mit allen Aspekten der alpinen Notfallmedizin, aber wir haben schon Schwerpunkte. Also zum einen sind es die Kältetraumen, Hypothermie, Lawine, Erfrierung und zum anderen die Höhenkrankheiten. Also die Exposition des niedrigen Luftdrucks und Sauerstoffpartialdrucks, das studieren wir in einer Höhenkammer. In dieser Klimakammer, Höhenkammer greift zu kurz, also es ist eine Klimakammer, wo wir den Luftdruck auf Höhe, simulierte Höhe des Everest reduzieren können, also auf ein Drittel des Normaldrucks. Und wir können also dort Akklimatisierungsprozesse studieren, gleichzeitig aber auch die Temperatur in der Kammer regulieren auf zwischen minus 40 und plus 60 und in der Kammer auch Wind, Regen und Schneefall produzieren. Das heißt, wir können das Klima bis in Höhen von 8.800 Metern nachstellen und die Parameter einzeln oder in Kombination untersuchen. Und das macht es natürlich hochinteressant, weil die Methodik ist exzellent. Also wir können unter kontrollierten und in sicheren Verhältnissen einzelne Parameter studieren und die Kälte mit der Höhe, die Höhe mit der Hitze und solche Kombinationen einzeln. Das könnten wir in Feldstudien nie machen.
Welche verwertbaren Erkenntnisse haben Sie daraus gewonnen? Was können Bergsteiger, Bergsteigerinnen, Helferinnen, Helfer, überhaupt die gesamte alpine Gemeinde daraus für sich ableiten?
Also zum einen haben wir verschiedene Grundlagenforschungen betrieben und auch angewandte Forschung. Zu den Grundlagenforschungen gehören unsere Studien zur Überlebenswahrscheinlichkeit unter der Lawine, wo wir also nachweisen konnten, dass es diese kleine Überlebenszeit gibt. Und ich erinnere mich, wie wir das damals erstmalig publiziert haben, hat es einen relativ großen Aufschrei gegeben, auch von der Seite der Rettungsmittelhersteller, die also es bemängelt haben, dass man also so eine strikte Überlebenschance-Frist ansagen kann. Aber es hat dann also einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Rettungsgeräte. Es wurden die lawinenverschütteten Suchgeräte verbessert, statt einer Antenne 2-3 digitalisiert mit Display und so weiter. Das hat sicher dazu beigetragen, dass die Überlebenschancen von den unverschüttet gebliebenen Kameraden wahrgenommen wurde und also alles dazu beigetragen wurde, um die Entwicklung der Geräte, die Ausbildung und die Schulung der betroffenen Skitourengeher zu verbessern. Also das hat sicher dazu beigetragen. Bei den angewandten zum Beispiel haben wir Geräte untersucht. Also es gibt jetzt ein Gerät aus Norwegen, das wir unabhängig von den Herstellern im Gelände getestet haben, das im Fall einer Verschüttung Luft aus dem Schnee ansaugt und direkt vor Mund und Nase bläst, mit einer also relativ überzeugenden Effizienz auch. Also hier wird sich wahrscheinlich im Technologiebereich in der Lawinenmedizin einiges ändern. Oder unsere Studien zum Airbag, zum Lawinen-Airbag, ja. Das effizienteste Mittel, das ist sicher der beste Weg, um einem Lawinentod zu entgehen, nämlich durch den Airbag auf der Lawine zu bleiben und nicht begraben zu werden. Also die Studien zum Airbag möchte ich dazu nennen, auch die also dazu beigetragen haben, dass der Airbag auch verkauft wurde, relativ viele Leben gerettet hat.
Lest er sich eigentlich automatisch auf oder muss ich den auslösen durch?
Auslösen. Eben, es ist ein Nachteil, weil es doch circa 20% in unserer Studie damals gegeben hat, in denen der Airbag nicht aufgeblasen war. Also entweder einige Fälle gibt es mit einem technischen Versagen, aber auch ein Nicht-Auslösen durch den Benutzer.
Was ist die wichtigste Botschaft, die Menschen über Risiken in den Alpen verstehen und beherzigen sollten?
Das Risikoverhalten kann man selbst schlecht einschätzen. Das ist vielfach charakterbezogen. Es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das sich im Laufe des Lebens etwas reduziert vielleicht, aber es ist einem angeboren, das Risikoverhalten. Man sollte aber doch schauen, dass man sich in riskanten Situationen möglichst defensiv verhält. Also wenn man merkt, dass die Situation wird riskant, dann sollte man sich zurückziehen. Das ist das Wichtigste. Also ein defensives Verhalten. Wir können das von den Tieren lernen. Also die Tiere ziehen sich auch zurück, wenn es gefährlich wird. Die meisten Tiere, sagen wir, ziehen sich in die Höhle zurück. Der Mensch sollte dasselbe tun. Also wenn man also merkt, jetzt wird's gefährlich, dann sollte man sich zurückziehen und nicht aggressiv weiter voranschreiten, hinunterfahren. Besser man sagt einmal Nein als einmal zu spät.
Sehr guter Punkt. Ich frage mich, ob das auch ein bisschen durch diese absolute, ja, im Grunde Reglementierung oder an die Hand nehmen unserer Gesellschaft ist. Gerade in Deutschland ist es ja so, dass ich viele Vorschriften habe. Klar, wir haben keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf manchen Teilen der Autobahn, aber überall, wo man eine Kurve kommt oder was auch immer, habe ich in der Regel eine solche Reduzierung der Geschwindigkeit, dass ich mir da nichts tun kann. Und ich frage mich, ob diese grundsätzliche Annahme, dass überall ja alles irgendwie in Bahnen läuft, geregelt ist, auch etwas unbewusst übertragen wird auf solche Gebiete wie die Berge. Ich habe zum Beispiel vor kurzem erst einen kleinen Film gesehen über einen Aufstieg, auch wieder Zermatt zu einer Hütte, der sogenannten Hörndi-Hütte, die der Ausgangspunkt ist für Besteigung des Matterhorns dann eben. Das klingt wie ein, wird auch ein bisschen so verkauft als nette Wanderung da hoch, wenn man sich das mal anschaut. Da gibt es schon Momente, wo links der Abgrund ist und der sehr, sehr steil nach unten läuft und ein falscher Tritt. Und das war es wohl dann. Fehlt so ein Bewusstsein den Menschen manchmal, die nicht aus den Bergen kommen und sich da einfach hineinbegeben?
Ja, bei den meisten Gebirgstouristen ist ja keine sehr große Risikofreudigkeit vorhanden. Die meisten Unfälle sind Wanderunfälle. Und bei den Wanderunfällen muss man sagen, das ist einfach, die sind den Berg vielleicht nicht so gewohnt. Und es genügt ja ein Stolpern im Gebirge und bei einem schmalen Steig stürzt man dann gleich schon einige hundert Meter ab. Das sind jetzt nicht Fälle, bei denen die Risikofreudigkeit im Vordergrund steht, sondern das hat auch damit zu tun, dass einfach so viele Leute sich jetzt im Gebirge bewegen. Die Touristenzahlen sind ja explodiert und die bleiben natürlich.
Ist interessant, aber du sagtest ja auch bei den Tourengehern und so weiter, die Zeit so hoch zu, aber auch bei den Gebirgsgängern.
Ja. Während also diejenigen, die sich also jetzt wirklich in das Risiko begeben, absichtlich, also dazu gehören die Skitourengeher, aber nicht nur, sondern auch die Kletterer vielleicht weniger, weil die Felskletterer sich ja sichern und am Seil gehen, auch die Hochgebirgstouristen beziehungsweise die Alpinisten im gemischten Gelände sind gesichert, aber bei den Tourengehern ganz besonders. Und es ist schon auffällig, also im Alltagsleben, beispielsweise bei der Arbeit, schauen wir ja, dass das höchste Maß an Sicherheit genießen können. Also wir bewegen uns ja nie in ein höheres Risiko, zum Beispiel bei der Arbeit. Wenn dann in der Freizeit auf den Berg gestiegen wird, dann wird allerdings schon auch das Risiko gesucht. Also vielleicht ist es das, was Sie jetzt vielleicht angesprochen haben, dass das Alltagsleben ist so reguliert, ist so in Schranken gewiesen, und kann man daraus ausbrechen, dann kennt man keine Grenzen.
Professor Brugger, gibt es einen Rat, den Sie uns aus all Ihrer Erfahrung mitgeben wollen, aus Kenntnis der Berge, aus Kenntnis um die alpine Notfallmedizin, die Sie wesentlich vorangebracht haben, aber all denjenigen, die nicht in den Bergen zu Hause sind und die aber gerne dahin hingehen wollen oder würden, mit Blick auf die Gefahren, die da lauern?
Ich würde es einmal positiv formulieren. Es gehört das Bergsteigen, auch das Skibergsteigen, zum Gesündesten, was der Mensch tun kann. Es ist nicht nur gesund durch die Bewegung, es ist auch wunderschön durch den Anblick der Natur im Sommer wie im Winter. Aber man muss sich bewusst sein, dass man also sich dort nicht in solcher Sicherheit bewegen kann, wie im urbanen Gelände. Man muss wissen, dass es eben einerseits ein höheres Risiko gibt und andererseits weniger Möglichkeiten, gerettet zu werden. Dieser Kombination sollte man sich bewusst sein, wenn man sich ins Gebirge begibt. Sonst würde ich allen den Rat geben, sich möglichst defensiv dort zu verhalten. Und kaum, dass sich die Situation verschlechtert, dass sich das Wetter verschlechtert oder dass man in eine Situation gerät, wo man sieht, dass die Situation riskant ist, dann sollte man sich zurückziehen. Dann sollte man auch einmal umdrehen und nicht unbedingt das Ziel verfolgen und bis zum Ende gehen.
Professor Brugger, ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für dieses wunderbare Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Gerne, Herr Ander. Mich sehr gefreut.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.